Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Daniela Dröscher ist bei uns hier in der Lesart von Deutschlandfunk Kultur. Die Schriftstellerin aus Berlin. Bekannt sind Sie vor allem durch erfolgreiche Romane geworden, Frau Dröscher. Etliche Preise haben Sie dafür bekommen. Vor 4 Jahren haben Sie ein essayistisches, autobiografisches Buch veröffentlicht, Zeige deine Klasse. Und dort schildern Sie Ihre Herkunft, die Geschichte Ihrer Familie. Und wir hatten es vorhin vom winzigen B. Und ein großes, dreifaches D bildet in diesem Buch ein Schamdreieck, wie Sie es nennen. Dicke Mutter, Dorf und Dialekt. Und genau diese dicke Mutter, die lernen wir nun kennen. In Lügen über meine Mutter, so haben Sie Ihren neuen Roman genannt. Und das ist eigentlich schon die erste Offensive. Warum Lügen und nicht die Wahrheit über meine Mutter?
Dieses Buch ist ja der Versuch einer Rekonstruktion. Ich erinnere mich und Erinnerung ist immer gefärbt, Erinnerung ist immer dann doch mit Auslassungen und Irrtümern versehen. Und ich versuche, mir eine Geschichte zu erzählen, eine fiktive Geschichte. Die hat einige Elemente, einige autobiografische Elemente, aber diese Geschichte war der Versuch, die Dinge anders zu sehen, besser zu verstehen, Figuren zu erschaffen, die ihr Eigenleben entwickeln und auch Widerworte geben und die Dinge auf mir auf einmal anders zurückspiegeln, als ich sie erinnere. Also Fiktion ist ja auch ein Instrument, um die subjektive Wahrheit ermessen zu können.
Mit diesem Gedanken ist auch die Form des Romans verknüpft. Es gibt Romankapitel und dazwischen die Reflexionen der Erzählerin, also der Schriftstellerin Daniela Dröscher, die das eben Geschriebene, Gelesene, durchdenkt, verarbeitet. Was war das für eine Entscheidung, so in dieser Form zu schreiben?
Zum einen wollte ich das Kind entlasten. Ich erzähle ja aus kindlicher Ich-Perspektive, eine sehr schwierige Perspektive. Das Kind ist 6, 7, 8, 9 Jahre alt und es weiß sehr viel, es sieht sehr viel, es ist sehr klug, es sieht Ungerechtigkeit und hat einen tollen Humor und auch eine gewisse Leichtigkeit. Und diesem Kind wollte ich trauen, dieses Kind sollte Raum bekommen. Aber bestimmte Dinge sieht das Kind noch nicht. Das sieht nur ein erwachsener Mensch und auch bestimmte Diskurse, die wichtig sind, um diesen Text auch einzuordnen für mich, die wollte ich dem Kind nicht auf die Schultern legen. Und ich dachte, das geht nur so. Da muss mal jemand kurz das Licht anschalten zwischendurch und sagen, was passiert hier eigentlich?
Im Roman heißt das kleine Mädchen, das Sie waren, Ela. Erzählt werden 4 Jahre von 1983 bis 86. Anfang ist Ela 7 und wir befinden uns in einem Dorf im Hunsrück, in einem Haus mit Martha Oma und Ludwig Opa, den Eltern des Vaters. Dort lebt die Familie. Was ist das für ein soziales Milieu, in dem Ela aufwächst?
Die Eltern haben Angestelltenberufe, kommen aber beide aus Familien, in denen es nicht viel Geld gab, lange Zeit. Also die Großeltern väterlicherseits sind Kleinbauern und die Großeltern mütterlicherseits sind ausgesiedelt aus Polen. Der Großvater Bergmann, die Großmutter ungelernte Verkäuferin. Ja, und in diesem, also sozusagen, das ist der Aufstieg des Aufstiegs, den ich eigentlich erzähle. Genau, in diesem Milieu bewegen wir uns.
Und nun kommt das große zentrale D. Die Mutter ist dick. In heutigen Zeiten des Bodyshaming, der Achtsamkeit, würde man den Begriff, glaube ich, schon vermeiden. In den 80ern kein Gedanke daran. Aber so roh, so lieblos, so aggressiv, Frau Dröscher, wie der Vater seiner Ehefrau dieses Übergewicht beständig vorhält, da will man bei jeder Seite wirklich schreien. Wie kann man nur derart gemein sein, denkt man und hofft, dass es Fiktion ist und nicht so wahr, oder?
Der Vater ist wie jede andere Figur in diesem Buch auch ein Produkt von vielen, vielen Figuren aus dem echten Leben. Für mich war er immer eine Allegorie des Patriarchats eigentlich und auch eine Allegorie dieses Self-Made-Man, ne? Dieser Figur der westdeutschen 80er Jahre, der Mann, der alles aus eigener Kraft schafft, der empor will, koste was wolle. Und ja, diese Gemeinheit, die der Vater transportiert im Inneren, die hat er sich natürlich auch nicht allein, die hat er sich nicht ausgedacht. Das ist auch ein Effekt von Gesellschaft, in der er lebt. Und die Mutter ist nicht repräsentativ genug. Das stört ihn.
Er macht seine Frau direkt dafür verantwortlich, dass er beruflich nicht recht vorwärts kommt, weil sie nicht vorzeigbar ist.
Richtig.
Das ist so ein Gedanke, wenn man dann denkt, man erlebt das als Kind. Wie geht Ela denn damit um?
Ela liebt beide Elternteile, so wie, glaube ich, jedes Kind immer dazu tendiert, beide Eltern zu lieben. Das Kind versucht zu vermitteln, spürt aber sehr genau die Machtverhältnisse, schlägt sich dann sehr klar eigentlich auf die Seite der Mutter, liebt den Vater aber immer noch und entwickelt so diverse Strategien, um selbst damit umzugehen. Also es flüchtet sich in die Natur, es entdeckt die Schule, die Bildung, die Kunst, es findet eine Freundin. Ist immer lustig, ist der Sonnenschein der Familie und ist aber total hilflos, weil als Kind bin ich hilflos, ne? Ich bin den Erwachsenen und ihren Entscheidungen ausgeliefert.
Ich habe mich beim Lesen doch fortwährend gefragt, wie dick ist diese Mutter eigentlich wirklich? Also permanent läuft dieses Motiv durch den Roman. Es geht beständig um Diäten. Überall liegen die Zeitschriften herum. Du darfst, heißt eine, weiß gar nicht, ob sie es noch gibt. Er kann mich noch erinnern. Ich hatte eine Mutter und drei Schwestern, die genauso immer Diäten machten. Die Mutter versucht und versucht es auch immer, schlank zu werden, schafft es auch zwischendurch. Und dann ist sie schlank und rank und trägt hohe Schuhe. Und dann denkt man, also so dick kann sie doch gar nicht gewesen sein, oder doch?
Das ist eine gute Frage und das war wichtig für mich zu entscheiden. In diesem Buch wird es keine einzige Kilogrammangabe geben. Wir wissen es nicht. Ich spiele wirklich mit den Projektionen der LeserInnen. Das muss jeder sich vorstellen und sich ein Bild machen. Ich verweigere dieses Bild auf eine Art und Weise und ich verweigere es auch, weil Dicksein ja relativ ist. Mhm. Wer ist wann, wo, für wen dick? Und wer kann das über wen sagen? Das ist, und wir bewegen uns, glaube ich, mit diesem Thema in einem Kontinuum. Also es gibt unendlich viele Menschen, vor allem Frauen, die sich zu dick finden, die das Gefühl haben, es reicht nicht, es ist nicht gut genug. Und es gibt die wirklich offen diskriminierten Menschen, denen das die Gesellschaft den ganzen Tag entgegenschreit. Also es ist ein großes Kontinuum an Menschen, die sich, glaube ich, mit dem Thema identifizieren können.
Jedenfalls leidet man mit dieser Mutter mit in diesen Szenen. Und man bewundert sie direkt dafür, wie sie das aushält, vor allem eben diese permanente Kränkung. Ihre Mutter, Frau Dröscher, hat dieses Buch ja gewissermaßen begleitet. Sie kommt auch immer wieder in den Reflexionskapiteln vor. Sie haben mit ihr darüber gesprochen. Was sagt sie denn heute dazu?
Sie mag das Buch sehr. Sie ist, glaube ich, stolz darauf, dass ich es geschafft habe, diese Geschichte für mich aufzuschreiben, zu verarbeiten. Sie kann auch sehr klar trennen zwischen Wahrheit und Fiktion. Also sie würde diese Geschichte natürlich anders erzählen. Es ist meine Wahrnehmung und sie hat mir immer zugestanden, meine Wahrnehmung zu haben. Ne?
Im Roman kommt es aber schließlich doch zu einer furchtbar peinigenden Situation, wo die kleine Ela ihre Mutter praktisch ja verrät, als sie nämlich mal ins Freibad mitgeht, die Mutter, und alles guckt hämisch auf die Dicke. Und Ela schämt sich in Grund und Boden. Das ist das zweite D, könnte man sagen. Das Dorf, die Umgebung, das macht dann doch die ganze tapfere Solidarität der Tochter mit der Mutter zu Schanden.
Diese Szene zu schreiben, die war schmerzhaft. Das war eine der schmerzhaftesten Szenen. Und ich dachte, ich muss sie aber schreiben. Ich muss auch diesen Verrat erzählen. Vor der Auseinandersetzung mit diesem verinnerlichten Blick, den das Kind ja mitbekommt. Durch die Gesellschaft, durch die Familie, vor dem hatte ich am meisten Angst. Und ich dachte, den darf und möchte ich nicht aussparen. So, und es ist sozusagen eine schrittweise Emanzipation auch von diesem Blick und von diesen Zuschreibungen. Und ja, diese Szene ist nicht schön für niemanden.
Wir sind im Gespräch mit Daniela Dröscher über ihren neuen Roman Lügen über meine Mutter. Diese ja schier heillose Ehehölle auch, durch die ihre Mutter gehen muss, die brennt von 1983 bis 86. Jedes Jahr leiten sie ein. 1983 das Jahr der Kommunikation, Vogel des Jahres, die Uferschwalbe. Und dann kommt vieles Zeitgeschichtliche vor. En passant auf die Gesprächen am Esstisch über Kanzler Kohl, die Grünen, über Musik, über Zeitschriften, die gelesen werden, Modensport. Ella kaut gern Hubba Bubba oder Bazooka-Kaugummis. Ich habe sofort den Geschmack im Mund gehabt. Genau das habe ich auch gemacht. Kenne ich mich doch aus. Sehr lecker. Wie war das für Sie selber, Frau Dröscher, sich an diese Zeit, diese Kinderzeit auch zu erinnern, diese Atmosphäre, diese Stimmung?
Das war einerseits natürlich sehr schön, weil Kindheit, es gab viele wundervolle Momente in meiner Kindheit und diese Nostalgie, von der lässt man sich leicht gefangen nehmen. Und es hat Spaß gemacht, diese Chronik, diese Mini-Chronik zu recherchieren und auch mit anderen zu sprechen. Woran erinnert ihr euch? Wie war das und dies? Meine Brille war aber tatsächlich eine kritisch-westdeutsche Brille, ne? Also sozusagen, ich habe mir diese vermeintliche Normalität mit dem heutigen Abstand angeschaut und gedacht, okay, wo waren denn da überall die Ausschlüsse so? Wer durfte nicht dabei sein? Wer durfte nicht selbstverständlich Teil dieser Gesellschaft sein? Und in der Mutter bündeln sich ja so ganz viele Fäden dieses Nicht-Dazugehören dürfen.
Aber es kommen auch große Sensationen vor in diesen Jahren. 1985, Boris Beckers Wimbledon-Sieg, die Sensationen. Überall brach der Tennismanie los und im Dorf wird ein Tennisplatz gebaut, eingeweiht. Der Vater ist Feuer und Flamme und auch Ela kriegt ein Tennisset. Auf dem Schläger steht Gabriela Sabatini, die berühmte Spielerin. Später kam ja auch noch Steffi Graf dazu oder genau in diesen Jahren als Teenager-Weltstar. Da denkt man, das hat sie nicht erfunden, die Frau Dröscher. So eine Tasche hat sie selber, so einen Schläger hat sie selber gehabt, ja?
Ja, ich glaube, irgendwo steht sie auch
noch. Nein,
die Tasche
wirklich?
Gibt es, glaube ich, noch. Ja, und das, also dieses Tennisfieber, das in der ganzen Republik ausbrach, das ist natürlich total interessant aus heutiger Perspektive, weil es so, ne, also Sport kann man sich ja auch immer soziologisch anschauen. Und was war das eigentlich für ein Sport? Weiße Kleidung, schick, so Doppel, die dann gespielt wurden und diese ganze Aufmachung. Also das gehört für mich sehr auch zu diesem Aufstieg, zu diesem Wunsch, was Besseres zu sein. Und für mich war es auch so eine schöne Metapher, um diesen kindlichen Blick einzufangen. Ne? Also Ela kam mir manchmal vor wie so eine Schiedsrichterin, die steht an diesem Tennisfeld, an diesem namens Ehe, also diese Ehe, wenn man sie sich als Tennisspiel vorstellt, und schaut hin und her, links und rechts und schaut und kommt überhaupt nicht hinterher und hat den Überblick gar nicht und versucht es aber verzweifelt.
In diesen Jahren gibt es aber in der Familie auch einen großen Schnitt oder Schritt, eine Erbschaft von den Eltern der Mutter bringt nämlich urplötzlichen Reichtum. Ein richtiges Vermögen zu der Zeit, 500.000 Mark sind es, plus ein Haus noch. Wie haben Sie das damals erlebt, habe ich mich gefragt, auch diesen Aufstieg, der sich ja dann prompt in allen möglichen Statussymbolen ausdrückt. Der Vater kauft sofort einen Sportwagen, ein Riesenhaus wird geplant und gebaut. Also sozusagen nach außen hin ist man plötzlich wer?
Ja, das Geld ist ein wichtiges Motiv im Text. Ich habe ja eigentlich versucht, in jedem Kapitel Körper und Geld miteinander in Bezug zu setzen. Wie verhält sich das zueinander? Und dieses Erbe der Mutter bedroht den Selfmade-Mann, als den ich den Vater zeichne. Und es ist ja auch so ein seltsam geschenktes Geld, nicht selbst verdient. Ne? Also über all dem, zu dieser Zeit, in diesem Milieu, steht die ehrliche Arbeit. Noch aus der NS-Zeit, eigentlich ein fürchterlicher Begriff. Und beide sind total überfordert. Beide Eltern, die beide Figuren, Vater und Mutter, sind total überfordert von diesem plötzlichen Wohlstand, mit dem sie gar nicht umgehen können. Die Mutter versucht zu teilen, herzugeben, und der Vater konsumiert. So. Und ich fand es aber interessant zu sehen, naja, in dieser Zeit haben ja viele diesen Aufstieg geschafft. Nicht alle, auf gar keinen Fall alle, aber viele. Und ich glaube, dieser Wohlstand hat diese Generation total überfordert, würde ich im Nachhinein sagen.
Es sind nun 4 Jahre, die im Roman erzählt werden. Und in den dazwischen geschalteten Passagen erfahren wir auch, wie alles ausgeht. Ihre Mutter wird diesen Mann schließlich doch verlassen. Gott sei Dank, habe ich gedacht. Aber erst nachdem das Schwesterchen von Ela volljährig ist, sie hält also doch noch 15 Jahre durch. Und Sie, Frau Dröscher, fragen am Ende Ihre Mutter in den reflexiven Passagen: Und gefällt dir meine Geschichte? Und sie antwortet: Gut, besonders das Ende, so bleibt offen, wie es wirklich gewesen ist. Das ist ja eine richtig literarische Antwort, so à la Platon, alle Dichter lügen. Also ich finde das verdammt clever von Ihrer Mama.
Ich glaube, im Prolog gibt es so eine ähnliche Sequenz, da sage ich, wenn du mir nicht die Wahrheit erzählst endlich, dann muss ich lügen. Und dann sagt die Mutter, na, ist ja dein Beruf. Was soll ich dazu sagen? Also wir sind ja seltsame Wesen, wir AutorInnen. Ne? Also diese... Wie gesagt, es kann für mich immer nur die Suche nach einer persönlichen Wahrheit sein. Das wissen wir inzwischen zum Glück. Wahrheit ist etwas, das ausgehandelt werden muss. So, da gibt es verschiedene Perspektiven und man muss sich streiten und darüber sprechen. Aber ja, diese Mutter ist eine hochliterarische Stimme, auch in den Zwischenpassagen. Sie liest ja auch sehr viel im Buch. Anna Karenina ist das Lieblingsbuch. Traut sich aber zwischendurch auch nicht zu lesen, weil wer liest, arbeitet ja nicht. Ne? Also Lesen und Schreiben gilt in diesem Milieu nicht als Arbeit. Und ja, diese Figur darf ihr Rätsel bewahren. Das war mir wichtig, dass ich nichts entziffere, enthülle, sondern eine Lesart anbiete. Und alle werden mit ihren jeweiligen Lesarten eine eigene Geschichte schreiben.
Vorhin haben wir uns ausführlich über einen Roman unterhalten, Lügen über meine Mutter. Und eine Passage möchte ich noch gern zitieren, Frau Drescher. Da schreiben Sie, vielleicht stimmt es gar nicht, dass mich dieses familiäre Kammerspiel nicht loslässt, weil ich Schriftstellerin geworden bin. Vielleicht muss ich den Satz umdrehen. Vielleicht habe ich überhaupt nur angefangen zu schreiben, weil ich als Teil dieses Kammerspiels aufgewachsen bin. Dreimal vielleicht in diesen drei Sätzen. Wissen Sie jetzt nach diesem, mit diesem Buch doch mehr von sich als Schriftstellerin?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich habe aufgehört, nach den Ursprüngen zu suchen. Ich kann allenfalls Anfänge benennen. Ne? Also warum wird man so etwas Seltsames wie eine Autorin? Ich weiß auf jeden Fall mehr von mir. Ich weiß aber auch mehr über die Gesellschaft in der damaligen Zeit. Ich weiß mehr auch über die Sprache der damaligen Zeit. Die hat mich sehr beschäftigt und interessiert, weil sich in diesen Redewendungen und Floskeln, die die Eltern ganz häufig verwenden und die Großeltern auch, weil sich da die Gesellschaft mitspricht. Ne? Wir kennen das von einer Autorin, die damit sehr stark arbeitet, die ich sehr verehre, wie so viele andere. Annie Ernaux in Frankreich arbeitet auch ganz, sehr, ganz stark mit diesem Mahn, ne? Das sich immer mitspricht. Und ja, ich habe versucht, diesen Ton, diese Sprache einzufangen in und einzuweben in meinen Text und zu schauen, okay, wo ist denn diese Zeit, wo ist diese Sprache, wo ist die immer noch in mir? Mhm. Weil sie ist prägend, ne? Die Herkunft ist prägend.
Aber es ist natürlich wirklich eine grundsätzliche Frage, bin ich nur Schriftstellerin geworden, weil ich daherkomme?
Ich glaube, final können wir es nicht beantworten, aber ich habe die starke Vermutung, dass häufig auch bei KollegInnen, anderen AutorInnen, sagt man, sehr viele haben ein Problem mit gesprochener Sprache. Also etwas konnte irgendwann einmal nicht gesagt werden oder man wurde nicht gehört in dem, was einen beschäftigt hat. Also sucht man sich Mittel und Wege und ein anderes Medium. Und die Schrift ist ja so dankbar, ne? Also sowohl das Lesen als auch das Schreiben. Es ist still, es ist relativ leicht zugänglich, es ist reflexiv. Ich kann Sachen verstehen, die ich nicht verstehe, wenn ich sie nicht schreibe. Also das Schreiben ist für mich immer auch ein Denkraum und diese Figuren, von denen ich erzähle, die sind ja auf eine Weise auch Theaterfiguren. Also diese Eltern sind ja herrlich auch in ihrem, ja, in ihrem überschäumenden, leidenschaftlichen, temperamentvollen Gestus. Also das kann auch kippen. Bei der Figur des Vaters kippt es oft, aber es sind nicht ohne Grund auch solche Referenzen wie Monaco-Franze und so drin, Muhammad Ali und so.
Damit sind wir bei zwei Motti, die sie haben. Eins ist von Monaco Franze, ein Scheißdreck Wars oder so irgendwas aus dieser berühmten Fernsehserie. Ein anderes aber finde ich ganz zauberhaft, dass sie dem Buch voranstellen. Und zwar ist es von Emily Dickinson, der US-Lyrikerin des 19. Jahrhunderts, die ganz im Verborgenen geschrieben hat. Erst nach ihrem Tod fand man ihre gewaltigen Gedichte. Und aus einem zitieren sie: Tell the truth, but tell it slant, heißt es im Englischen auf Deutsch. Sag die Wahrheit ganz, doch sag sie schräg. Erfolg liegt im Umkreisen, zu strahlen tagt der Wahrheit Schock unserem Begreifen. Und da, als ich einen Roman durch hatte, dachte ich, das ist es. Ja? Sag die Wahrheit, sag sie schräg. Das macht sie, die Daniela Dröscher. Das ist ihre Haltung zur Literatur, richtig?
Ja, ich kann mich nur annähern. Ich habe einen Abstand zu meinen Figuren, zu anderen, weil ich bin nicht diese anderen. Und ich kann mich ihnen nähern mit Empathie, mit Theorien, mit Method Acting, mit dem Versuch, mich hineinzuversetzen, hineinzufühlen. Aber ich stehe vor dieser Grenze. Es gibt von Kafka so ein schönes Zitat, da sagt er, habe Respekt vor dem anderen wie vor dem Eingang zur Hölle. Das habe ich mir auch irgendwann mal über den Schreibtisch gehängt.
Wie sind Sie denn auf Emily Dickinson aufmerksam geworden?
Ich habe auch Anglistik studiert und bin ihr im Studium begegnet und war von dieser formstarken, formschönen Sprache eigentlich sofort, ich war schockverliebt, kann man sagen. Und dieses Leben dahinter ist natürlich, also wenn man davon weiß, sind diese Texte umso eindringlicher.
Das Gedicht endet dann, the truth must dazzle gradually or every man be blind, muss Wahrheit sachte blenden, sonst würde jeder blind. Auch das ist natürlich auch eine Überschrift, ne, für vielleicht auch die Literatur von Daniela Dröscher, oder?
Ja, also dieses, das habe ich nicht ohne Grund dem Roman vorangestellt, tatsächlich, dieses Zitat. Das hat mich auch immer wieder daran erinnert, vorsichtig zu sein. Der Versuch, eine auch gewaltvolle Szene, wie eben diese Schwimmbadszene, von der wir sprachen, doch mit einer gewissen Zärtlichkeit oder Vorsicht zu schreiben. Also, und den Versuch zu unternehmen, Gewalt nicht zu reproduzieren. Ne? Das ist für mich auch sehr stark in diesem Gedicht.
Dankeschön, Daniela Dröscher. War toll, dass Sie bei uns waren. Alles Gute, alles Liebe Ihnen, natürlich besonders für Ihren Roman. Viel Erfolg.